www.podcampus.de Podcasting für die Hamburger Hochschule.
Guten Abend, meine Damen. Das könnte heute wirklich ein schöner Abend werden, vorausgesetzt, Sie haben einen Faible für schwarzen Humor. Den werde ich heute mitbringen. Ich habe genau 45 Minuten Redezeit und weil ich sonst immer unendlich rede, habe ich mir eine Eieruhr mitgebracht. Wenn die klingelt, werde ich sagen, es war schön mit Ihnen. Wir müssen uns wieder trennen. Also mein Name ist Jens Weidner, ich bin ja schon vorgestellt worden. Und tatsächlich ist es so, mein Spezialprogramm ist die Behandlung von Gewalttätern. Wir betreiben 100 Programme in Deutschland und der Schweiz. Wir behandeln 1.500 aggressive junge Männer zwischen 15 und 25 Jahren pro Jahr. Also ich nicht alleine, sondern unsere Teams natürlich. Und auf der anderen Seite machen wir jetzt tatsächlich Aggressionsförderungsprogramme für Führungskräfte ursprünglich. Den mache ich schon seit 1994. In der Schweiz haben wir damit begonnen. Mittlerweile auch für ganz unterschiedliche Hierarchieebenen, bis zum Assistenzbereich. Also da kommen Leute hin, die und in der Regel sagen, vielleicht bin ich ein Tick zu gut für diese Welt, vielleicht könnte ich ein bisschen bissiger werden, vielleicht ein bisschen abgefuckter. Und genau das ist das, also Sie kriegen schon mit, heute Abend geht es um Infotainment hier, ist aber alles ernst gemeint. Heute geht es darum, aus Ihnen schlechtere Frauen zu machen. Das ist natürlich ein anmaßendes Geschichte von mir, zumal ich mich im Moment noch in so einer halbsuizidalen Rolle hier fühle, weil ich, wissen Sie, wenn Sie sich jetzt dazu entschließen, mich doof zu finden, habe ich ja relativ wenig Chancen, hier zu überleben. Insofern wäre ich Ihnen dankbar, Sie tun das nicht. Und alles, was ich Ihnen erläutere, wenden Sie bitte auf Ihre Kollegen an, intensiv, aber nicht auf den Dozenten am heutigen Abend. Das wäre also meine einzige Bitte, die ich letztendlich an Sie habe. Alles, was ich Ihnen hier erläutere, macht wirklich Sinn im Berufsleben. Ich habe das auch alles ausprobiert. Ich habe mit diesen Strategien übrigens auch mehrere Frauen auf der Strecke gelassen. Aber nur an ganz, ganz wichtigen Punkten meiner Karriere. Heute nicht mehr. Heute bin ich Professor, habe über mir den lieben Gott, meinen Präsidenten natürlich noch und muss sowas gar nicht mehr machen. Aber es gab Zeiten, da musste ich das machen. Da habe ich auch extrem mit Netzwerken gearbeitet, gegen Frauen oder auch gegen Männer, also gegen alles unterm Strich, was dieselben Wünsche hatte wie ich. Diese Machtspiele muss man nicht häufig spielen. Ich persönlich habe das vielleicht in meinem Leben angewandt 15 Mal. Das ist nicht viel. Oder? Ist das viel? Also ich bin jetzt 47 Jahre alt. Also 15, das ist wirklich, das ist schon, also wenig, würde ich jetzt mal sagen. Sehr wenig sogar. Alles das, was ich Ihnen hier erläutere, funktioniert nicht schlecht. Vorausgesetzt, Sie bringen sowas wie den Hauch einer verrohten Seele mit, was ich ja auch heute ein bisschen fördern möchte bei Ihnen. Es wäre allerdings grandioser Unfug, wenn Sie das übertragen würden in Ihr Privatleben. Also das stimmt, was ich mache, alles im Berufsleben. Aber es ist eine Katastrophe im Privatleben. Deswegen haben wir auch so viele Trennungen, weil die gut positioniert sind im Beruf und die sich da durchbeißen können und Power machen können. Das geht um viele Männer, geht aber auch um viele Frauen. Die schaffen es nicht auf dem Weg von ihrer Institution, von ihrer Firma, von ihrem Unternehmen nach Hause, diese halbe Stunde umzuschalten auf sweet, soft and lazy. Also alles das, ich weiß, wenn ich nach Hause fahre, muss ich mich mal umstellen und sagen, jetzt hier keine Machtspiele mehr, kein Ellbogengeschichte mehr, Schluss, Brigitte kaufen, Tee kochen, Füße massieren. Also es wird plötzlich was total anderes von einem verlangt. Und wenn Sie heute mit der Zeit gehen wollen, und meine Ehe hält immerhin schon 20 Jahre, wenn ich das mal nebenbei einwerfen darf, dann müssen Sie sich als Mann da ganz schön umstellen, sonst hauen die Frauen ab und nehmen die Hälfte des Vermögens mit. Aber das war jetzt mehr so ein Part für die Männer, die heute gar nicht anwesend sind. Okay, um die Frage geht es. Sind Sie zu lieb böse? Und wenn wir uns mit dieser Pepperoni-Strategie, die nennen wir jetzt nur so, eigentlich könnte man die nennen Aggressionsförderungsstrategie, aber der Verlag hat gesagt, kein Mensch kauft sowas. Weil klingt zu martialisch. Aber Pepperoni-Strategie würde irgendwie bissig, pfiffig, ne, scharf, rot wirken und deswegen sei es gut. Aber hierum geht's. Wie man verhindert, dass man über den Tisch gezogen wird. Und zwar, das ist das Minimalziel zumindest des heutigen Abends. In Zukunft sollten Sie merken, wenn man anfängt, sie über den Tisch zu ziehen. Sie sollten das Glitschen spüren, wenn man anfängt, sie über den Tisch zu ziehen. Und während Sie dann da so rübergezogen werden, in der Zeit können Sie sich überlegen, mache ich was dagegen oder lasse ich mich über den Tisch ziehen. Aber nicht, dass Sie mir erzählen, ich habe es nicht bemerkt. Und dann können Sie sagen, das ist mir zu primitiv, dagegen will ich nicht agieren. Ich lasse das mit mir machen. Okay, aber dann muss man auch nicht rumjammern hinterher. Oder man entwickelt eine Gegenstrategie. Ich bin natürlich mehr der Freund für die Gegenstrategien. Das ist ja klar. Wie Sie diese Opferrolle vermeiden. Diese Opferrolle hat auch einen sympathischen Namen. Wir nennen diese Opferrolle Schäfchenrolle. Die ist für Frauen sehr geeignet. Die ist auch für viele Männer geeignet, aber auch für Frauen. Also ich weiß nicht, Schäfchentypen sind die Frauen unter Ihnen, heute sind ja hier noch welche da, sind die Frauen unter Ihnen, zu denen ich gehe am Freitagnachmittag, sagen wir es ist 16.15 Uhr, und ich sage zu Ihnen, wie heißen Sie mit Nachnamen? Kuziak. Kuziak. Frau Kuziak. Seitdem wir Sie in unserem Unternehmen haben, das läuft super. Wissen Sie, ich schlafe besser, seitdem Sie bei uns sind. Das muss jetzt glaubwürdig rüberkommen, das ist wichtig. Und ich habe hier so eine Sache, die kann ich lösen oder Sie können die lösen und das war's hier. Oder sehen Sie noch irgendjemanden weit und breit? Wir beide. Und es tut mir leid, ich bin bis hier oben zu. Das ginge gar nicht. Ne? Und schon hat sie den Schrottjob Freitag 16.15 Uhr. Das ist so eine Sache übrigens, die schaffen Sie, wenn Sie flott sind, schaffen Sie die bis 19.30 Uhr. Power, power, power. Ich rufe dann um 18.15 Uhr an, übrigens vom Golfplatz. Ich gehe freitags ja meistens golfen. Ich sage ihr das nicht, weil sie das demotivieren würde. Verstehen Sie? Das wird sie demotivieren. Ich rufe um 18.15 Uhr an und frage, sagen Sie mal kurz, wie weit sind Sie denn? Und dann sagt sie, boah, Mensch, ist aber ganz schön viel. Sag ich, komm, das schaffen Sie, ich bin ja auch noch nicht fertig. Das sind Schäfchentypen. Übrigens, wenn ich richtig abgebrüht drauf bin, dann schnappe ich mir die Frau am Dienstag, schleppe die in die Personalabteilung, weil wir nochmal ein Gespräch machen werden über ihr Zeitmanagement. Freitagabend, ne, wieder 9 Uhr, vielleicht sind Sie auch ein bisschen langsam. Das, was ich Ihnen eben beschrieben habe, ist eines der typischsten und klassischsten Machtspiele. Die sind extrem beliebt. Ich habe deswegen Schäfchentypen immer geliebt in meinem Kollegenkreis. Ich habe immer welche gefunden. Auch unter Professoren findet man die. Gott sei Dank, sage ich mal. Man findet die auch unter Kollegen. Ich war vorher 10 Jahre in der Justiz. Da gibt es die auch. Die Schäfchentypen können auch kernig aussehende Männer sein. Also es müssen nicht Frauen sein. Können auch Männer sein. Aber wenn Sie einen Schäfchentyp haben, verraten Sie dem das nicht. Nutzen Sie das weiter und genießen Sie Ihr Leben. So, Ihre Zukunftsperspektive, wenn es nach mir ginge, sollte natürlich sein, eher bissig, eher scharf. Eher, dass man weiß, Sie sind nur wohldosiert genießbar. Das würde dann funktionieren, wenn Sie eine Frau sind, die aus einer Sicht von Männern nach Ärger riecht. Also, Sie müssen den Hauch von Schmerz mitbringen, wenn Sie mit Männern kommunizieren wollen. Ich meine, ich erzähle heute darüber, also was Männer nicht abkönnen, ne? Das ist meine Rache an der Männerwelt. Und ich erzähle allerdings auch Männern, wie man Frauen über den Tisch zieht. Ist das eigentlich anbiedernd oder ist das okay? Also wenn Sie nach Ärger riechen, wenn Sie eine Frau sind, wo ich weiß, da höre ich wahrscheinlich eher Nein und eher was Kritisches, dann sind Sie richtig positioniert. Wenn Sie eine Frau sind, die den strengen Mutterblick drauf hat, dann sind Sie richtig positioniert. Strenger Mutterblick ist diese Nummer, die bei Männern Schuldgefühle auslöst. Also, das kennen Sie. Also wir werden erzogen, ne? Also als ich ganz klein war, hat mich meine Mutter gedrückt bis zum Atemnotstand. Sie nannte das Stillen, meine ich. So. Dann wurde ich größer, okay? Dann wurde ich in irgendwelche Matrosenanzüge gezwängt, weil das tut man hier so. Gut, ne? War ich da, fand ich nicht gut. Dann kam ich in die Pubertät. Dann habe ich gesagt, nee, jetzt ist aber Schluss, Mutter. Also jetzt gibt's Jens. Das war ihr Tonfall. Jens. Und dann habe ich gesagt, ja, ist ja so nicht gemeint und so weiter. Jetzt bin ich über 40, besuche noch meine Mutter. Dann sagt sie zu mir, Gott, du siehst wieder so abgehetzt aus. Musst du immer diese Nadelstreifenanzüge anziehen? Ich glaube, du arbeitest zu viel. Dann sage ich, ach Mensch, Mutter, jetzt quatsch mir nicht voll, freudig, dass ich dich besuche hier. Dann sagt sie, Jens. Dann sage ich, meine Frau dreht durch. Viele Frauen drehen durch, weil ihre Männer so funktionieren. Das können sie allerdings auch anwenden. Also sollten Sie mit Ihrem Chef ein schwieriges Gespräch führen sollen, erkundigen Sie mal sich nach dem Lieblings-Twinset seiner Mutter und der dazu passenden Perlenkette. Ziehen Sie das an und sitzen vor ihm und gucken streng, wenn er Ihnen was Humoristisches sagt. Streng. Strenger Mutterblick. der knickt weg. Das halten wir nicht aus, egal welche Titel und welche Position wir haben. Also dieses Spiel kann man wirklich gut spielen. Das könnten Sie übrigens auch jetzt mit mir spielen. Ich würde Sie bitten, das zu unterlassen. Aber ich versuche das ja hier eher unterhaltsam heute zu gestalten. Und wenn ich versuche, was Witziges zu machen, nichts lieben Männer mehr als Frauen, die lachen. Ja, also wo man mal ankommt, irgendwie. Und ich würde jetzt, Sie würden nicht mehr lachen, ab jetzt. Sie würden nur noch streng gucken und ich sage mal, 10 unter Ihnen hier, Sie, einige anderen, die würden noch so machen. Dann sage ich Ihnen, dann knicke ich, also in spätestens 10 Minuten weg. Das hält keiner durch. Wir machen das manchmal mit Studenten im Hörsaal, dass wir vorher das Podium, also das Publikum instruieren, so zu gucken. Und egal wie die vorbereitet sind, die strudeln ab. Das hält keiner durch. Also wir lösen das dann auf, weil die ja sonst eine Krise kriegen. Aber natürlich, wenn Sie so eine Frau eher sind, ist das gut. In Wettbewerb, in Machtspielen, das ist gut. Wenn man sagt, wie bist du denn drauf? Oder Sie sind ja gar nicht mehr so weiblich. Gut, das ist gut. Hey, weiblich, seien Sie das zu Hause, leidenschaftlich, weiß ich was. Ist jetzt nicht mein Thema heute Abend, aber muss nicht im Job sein, wirklich nicht. So, und hierum geht's. Es geht um positive Aggression, um punktgenau Trouble zu machen. Punktgenau Nein zu sagen. Sich genau zu überlegen, hier ist eine Latte erreicht und jetzt ist Schluss. Punktgenau dagegen zu halten. Nicht lebenslanges Rumzicken, darum geht es nicht. Nicht lebenslanges Ellenbogen, darum geht es nicht. Es geht punktgenau. Also wir können natürlich hauptsächlich teamorientiert und charmant und leidenschaftlich und liebevoll sein. Das ist überhaupt kein Ding. Auch im Job. Teamorientiert, natürlich. Das ist zentral. Aber nicht, wenn es um was geht. Also wenn es um was geht, da sage ich Ihnen, sehen Sie sich vor den Männern, die nett rüberkommen. Also ich komme wahnsinnig nett rüber, normalerweise. Aber wenn es um was geht, ist der Spaß vorbei. Und Männer müssen sich wirklich Mühe geben, sich darauf zu konzentrieren, dass der Spaß mit den Mädels vorbei ist. Weil die Frauen ändern sich. Ich weiß nicht warum, aber es nervt. 1990 gab es Umfragen, übrigens von der Hamburger Professorin Sonja Bischoff, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, lehrt hier an der Uni, Klasse-Professorin, macht in Abständen immer Befragungen zu Führungsfrauen. 1990 kam raus bei ihren Befragungen, dass die Führungsfrauen sagten, Macht sei ein böses Wort und man müsste es mal einsetzen, ja, notgedrungen und so weiter. Hat sich radikal geändert und zwar seit 96, 97. Ich weiß nicht warum, wissen wir alle nicht so richtig. Eigentlich losgegangen mit dem Buch damals, Gute Ehe hat, gute Mädchen kommen in den Himmel, böse überall hin. Das war irgendwie so ein Startschuss, glaube ich schon. Dass das eine symbolische Bedeutung hatte, das kam ja 95, glaube ich, raus. Seitdem hören Sie von den Frauen nur noch, und das nervt Männer wirklich, die sagen Ja zur Macht. Eine sagte mir, ach wissen Sie, ich leite das jetzt hier und das hat Vorteile, weil ich gestalte die Sitzungen kurz und die Restzeit nehme ich für Wellness. Ne? Und damit hat die zwei Klischees erfüllt. Das Klischee einer harten Managerin und einer Frau, die auch noch eine Schwäche hat für die schönen Seiten des Lebens, Gott sei Dank. Ja? Also das hat doch was, finde ich. Sie kennen diese ganzen Konferenzen, wo man sich totlabert? Also ich hasse die auch wie die Pest. So, heute sagen 90% der Frauen Ja zu dieser Macht. Eine sagte mir mal, Herr Weidner, Sie sollten mir folgen. Ich sage, ich weiß nicht, ich sehe das anders. Und dann machte sie so, das war so ein Geräusch bei ihr. Also das wussten alle, ich wusste das auch. Wenn die macht, dann ist das nicht gut. Wir nennen das in der Wissenschaft symbolischen Interaktionismus. Also das sind Interaktionsformen, die riechen nach Ärger. Also jetzt hat man sie eigentlich schon überstrapaziert. Und ich habe dann auch angefangen zurückzurudern, weil ich einfach wusste, die hat mehr Einfluss. Zum Beispiel konnte sie bestimmen, wie viele Nebentätigkeiten ich genehmigt bekomme. Deswegen war meine Anpassungsbereitschaft da doch in gewissem Maße da. Vor allem, weil sie mich mal darauf hingewiesen hat, dass sie das übrigens entscheidet. Das war. Ich weiß nicht, machen Sie sowas? Machen Sie solche Hinterfotzigkeiten? Weisen Sie Ihre männliche Umwelt darauf hin, was Sie machen könnten, wenn Sie wollten, aber gar nicht machen wollen, weil Sie so nett sind. Aber es Sie manchmal schon reizen würde. Oder verraten Sie das gar nicht? Die von Ihnen hier, ich weiß, hier sind einige aus dem Controlling-Bereich, da haben Sie es auf dem Plakat stehen, ne? Controlling, das sind immer die Mädels, die nach Ärger riechen. Aber die, bei denen nicht Controlling auf der Brust steht. Ne? Also drohen Sie mit Ihrem Repertoire des Schreckens. Meine Bitte an Sie, wenn ich meine männliche Bitte äußern dürfte, dann wäre, hören Sie damit auf in Ihren privaten Beziehungen. Da sind ja die meisten Frauen richtig gut drin. Oder ist das ein Klischee? Also alle meine männlichen Freunde sagen, nein, sag es. Also hören Sie auf mit Ihren Folterwerkzeugen in Ihren privaten Beziehungen und tun Sie die ganzen Folterwerkzeuge in Ihr Berufsleben. Dann macht das viel mehr Spaß und ist in Cash abrechenbar. Also Sie verdienen da ja auch mehr, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Gut. Übrigens gibt es kein typisch weibliches Führungsverhalten mehr. Ich will jetzt hier nicht auf alle Details eingehen. Aber Spezialwissen, Sprachkenntnisse, wenn nötig, Beziehungen, das meint hier Netzwerke, ne? Netzwerke mit Leuten, die man wirklich Schrott findet, die man eklig findet, die man nie privat einladen würde und um die man herumschleimt. Wir nennen das heute nicht Schleim, wir nennen das heute Beziehungsaufbau. Networking. Ich mache das total gnadenlos. Ich weiß nicht, wenn ich darauf warten würde, dass ich Netzwerke nur aufbauen könnte mit Leuten, die ich mag, hätte ich mal einen Freundeskreis. Und das sind Leute, die sind total untauglich fürs Berufsleben. Also, ne, weil die Erben sind oder irgendwie sowas. Also geht gar nicht. Und äußere Erscheinung ist auch wichtig. Äußere Erscheinung, wieder riechen Sie nach Ärger. Beispiel, wenn ich im Flugzeug sitze und neben mir sitzt eine Frau mit einem Piaget-Ring, dann sage ich mir immer so innerlich, die ist teuer, die kannst du dir nicht leisten. Ich weiß nicht, ob Sie Piaget-Ringe kennen. Das ist ein dicker Ring mit so einem Ring im Ring, kann man drehen, Brilli drauf. Kostet genau das Netto-Monatsgehalt eines Professors. Ich weiß das, weil ich habe es meiner Frau mal also versprochen, als ich den Preis noch nicht kannte. Und habe es aber dann gemacht. Also wenn ich so einen Flieger neben mir sitzen habe, denke ich, boah, die kannst du ja gar nicht leisten, richtig. Und wenn ich dann noch auf die Schuhe gucke, das ist immer so mein zweiter Blick, und die hat dann noch so teure, spitze Schuhe an, dann sage ich mir, die sieht nach Schmerz aus. Nicht wahr? Und dann bin ich schon mal super höflich. Ne? Sie können aber auch so eine nette körpersprachliche Botschaft rüberbringen. Also nicht gut. Nicht empfehlenswert, kennen Sie doch die Schäfchenpullover. Also wenn Sie mal aufstehen würden, das ist so ein ja, das ist der klassische Schäfchenpullover. Solche Frauen nehme ich zum Frühstück im Job. Das ist die Assoziation zumindest von Männern, mit denen die Ärger machen. Also es gibt ja mehrere Sorten von Männern. Es gibt ja Männer, die es auch nicht schaffen, also erfolgreich zu werden, ist jetzt nicht der Maßstab. Und dann gibt es erfolgreiche Männer. Und die achten doch sehr stark auf bestimmte Symboliken und die können sie natürlich auch damit letztendlich bedienen. Ja, wenn Sie diesen Satz einmal durchlesen und sich vielleicht auf der Zunge zergehen lassen würden, dann wären wir schon ein gutes Stück weiter. Also, wenn Sie in einem Coaching lernen, sich besser durchzusetzen, sich nicht weiter übervorteilen zu lassen, sich zur Wehr zu setzen und Ihren Standpunkt auch ungefragt, das ist wichtig, einzubringen, dann gehen Sie wirklich in die richtige Richtung. Dann versuchen Sie mit Power sich durchzuboxen. Ungefragt ist wichtig. Sagen wir mal, ich leite ein Meeting und erlauben Sie mir mal die Omnipotenzfantasie, ich sei Ihr Chef. Und dann stelle ich fest hier, dass Sie... Würden Sie einmal aufstehen, ganz kurz? Ich tue Ihnen nichts. Nee, Sie bitte. Sie, ja, nee, das war zu kurz. Ja, Sie, ja. Dass Sie, die Frau jetzt, danke, habe ich zu mir geholt ins Team, weil das so eine richtig schlaue ist. Ey, alle haben sich um die gerissen, ich habe sie gekriegt. Ich bin total happy. Ich habe sie jetzt. Ha! In meinem Team. Ich muss Ihnen aber sagen, seit 4 Wochen nervt die mich. Weil die kommt doch im Meeting mit irgendwelchen schlauen Vorschlägen, die eigentlich gut sind, aber worunter ich leide, die sind schlauer als meine. Ey, und ich muss Ihnen sagen, das kann ich nicht ab. Vielleicht kann ich das mal überwinden, aber im Moment, ich habe das nicht überwunden. Ich kann das nicht ab. Und deswegen geht mir die Frau richtig auf den Zeiger. Deswegen sage ich schon unserem Protokollanten übrigens, immer wenn die sich meldet, tu die immer auf den letzten Platz der Liste. Egal, wer sich immer auf den letzten Platz. Wenn sie dann sich aufregt, werde ich sagen, sie wirken heute Morgen unausgeglichen. Aber auf jeden Fall bringe ich sie nicht mehr in Position, schlauer daherzukommen als ich. Ne? Überholen Sie nie Ihren Chef. Gibt ja diese alte schöne Regel. Wenn Sie das tun, werden Sie abgestraft. Sie könnte natürlich so eine typische weibliche oder auch männliche Strategie machen, vor dem Meeting, ein paar Tage vorher zu mir kommen und sagen, wir sind ja weiter nach dem letzten Gespräch mit Ihnen, hatte ich so eine total interessante Assoziation. Und dann erzählen Sie mir Ihre Projektidee und ich denke, oh, nach dem letzten Gespräch mit mir hatte sie diese Assoziation. Super Sache. Bringen Sie es rein. Und dann eröffnen Sie sogar Ihre Worte. Ich habe das mit Weidner schon mal abgestimmt, aber meinem Beifall sind Sie gewiss. Hey, Männer funktionieren über den Narzissmus extrem gut. Dort kann man sie sehr gut kriegen, weil die werden extrem selten gelobt. Wenn Sie einem hässlichen Mann sagen, du siehst heute gut aus, ist er so dankbar, der glaubt das. Sagen Sie einem Mann ein Kompliment zu seiner Krawatte und er liegt Ihnen zu Füßen. Sagen Sie einem Mann, wir können hier wirklich zusammenarbeiten, wir mögen auch mal in Dissonanzen kommen, aber Sie können sich meiner Loyalität immer hundertprozentig sicher sein. Und das sagen Sie unter vier Augen und zwar ungefragt. Der liegt Ihnen zu Füßen. Ich meine, das hat er nicht mehr zu Hause. Also diesen Loyalitätshinweis. Sie müssen das nicht gut finden, was ich Ihnen vorschlage, oder? Muss man nicht gut finden. Okay. Lassen Sie uns musikalisch einsteigen. Das nennen wir in der Wissenschaft Antizipation. Antizipation, also das Vorwegnehmen von drohendem Ärger. Und wenn ich Ihnen etwas empfehlen darf, dann ist wirklich, wenn Sie der Ärger streift, das ist immer so ein Hauch, folgen Sie dem. Also wenn Sie Leuten begegnen im Job und Sie haben das Gefühl, hier stimmt doch was nicht, dann verliert man dieses Gefühl nach wenigen Sekunden wieder, weil man hat ein Meeting, ist ein Telefonat, irgendwie Hektik im Berufsalltag. Aber folgen Sie diesem Gefühl. Das empfehlen wir auch in der Viktimologie. Also wenn Sie jetzt durch dunkle Hamburger Straßen gehen, also in der Opferlehre, dunkle Hamburger Straßen gehen und Sie haben, und da gehen Sie immer lang. Aber heute Abend haben Sie das Gefühl, oh nee, merkwürdig. Ich weiß nicht. Folgen Sie dem Gefühl. Rufen Sie sich ein Taxi, nehmen Sie einen Umweg. Oder Sie gehen durch, drei adrette junge Männer, international ausgerichtet, kommen auf Sie zu und bitten um Handtasche oder ähnliches. Also folgen Sie dem Gefühl. Ne, folgen Sie Ihrem Gefühl. Ist jemand in Ihrer Wohnung? Die meisten sexuellen Übergriffe, ich drifte jetzt ab in die Kriminologie, aber erlauben Sie mir den. Der gefährlichste Ort, der kriminologische Ort, Bereich sexuelle Gewalt bei Frauen ist die eigene Wohnung. Also man nimmt die meistens mit in die Wohnung hinein. Und kriegen Sie dann ein komisches Gefühl? Das kann ja sein. Sagen Sie nicht, ich habe ein komisches Gefühl, geh mal lieber. Denn jeder Vergewaltiger sagt, oh Mann, jetzt muss ich aber Gas geben. Sie will mich rausschmeißen, ne? Keine gute Idee. Sie sagen, ich mache uns mal einen schönen Latte Macchiato. Oder wie heißt das Ding? So ähnlich, ne? So, findet der Mann schon mal gut, vom Sprachlichen her. Und dann gehen Sie raus, verlassen Ihre Wohnung und kommen auch nicht wieder. Übernachten bei einer Freundin, irgendwann haut er ab. Und lassen Sie sich bitte nicht auf den Ringkampf ein. Das stimmt wirklich jetzt, was ich sage. Das ist, man wird Sie nicht los. Also die was machen wollen, wird man nicht los, außer man haut ab. Gut. Kommen wir aber jetzt zu einer wichtigen Frage, die ich versucht habe, plakativ rüberzubringen. Wo sind Sie verortet? Was sind Sie mehr? Sind Sie mehr Mephisto oder Gutmensch? Sind Sie mehr Schaf oder Porsche? Und natürlich sollten Sie hauptsächlich Gutmensch sein. Das meiste im Leben können wir damit erledigen. Nur die von Ihnen, die 100% Gutmensch sein wollen, das sind dann die Frauen, die mit irgendeinem Burnout-Syndrom in irgendeiner Klinik später von meinem Psychiatriekollegen gebrieft werden müssen. Also 100% Gutmensch ist Schrott. Das ist total ungesund. Also ich kenne Sozialpädagoginnen an unserer Fakultät, die verausgaben sich 100% im Job, sodass sie ihre eigenen Kinder vernachlässigen müssen mittlerweile. Das ist doch nicht gesund. Nein, also das kann nicht sein. Dieses Gutmensch muss immer gepaart sein mit Mephisto, also den liebe ich ja wirklich, das ist mein großer. Oder Porsche. Porsche finde ich auch gut. Schön, schnell, aggressiv, Power. Hat gar keinen Eindruck, wenn Sie ihn fahren, dass Sie jetzt jemanden vorlassen oder so. Also Sie müssen sich mit sowas gar nicht mehr auseinandersetzen. Also das hat was. So, was sind Sie jetzt? Wer von Ihnen wäre mir jetzt so ein Schäfchentypen? Können Sie sich mal melden? Pass mal, jetzt müssen wir erstmal erste Regel. Nicht auf jede dusselige Frage dürfen Sie. Es gibt die Schäfchentypen, das ist auch nett, nur machtorientierte Menschen riechen das. Das riecht man von auf 10 Meter. Jetzt nicht, weil ich mit Ihnen nicht gesprochen habe, da rieche ich das nicht so schnell. Aber wenn ich das rieche, Schäfchentypen werden ausgebeutet, bis sie in die Tränen kommen. Und das Tolle ist, die werden nie befördert oder weitergegeben. Also um mal eine meiner Missetaten mit Frauen zu nennen. Ich hatte mal eine super Mitarbeiterin, die war unter mir, die arbeitete mir zu. Das war eine Top-Frau und es war klar, dass sie mich überholen wird irgendwann. Die hat sich auch wegbeworben. Ich habe ihr auch astreine Zeugnisse ausgestellt, habe sie gelobt, habe aber informell in unserem Unternehmen der Justiz, das ist ein relativ großer Laden in Niedersachsen gewesen, rumtelefoniert bei allen Abteilungsleitern und habe gesagt, du, wenn sich die Frau Mansfeld meldet bei dir, die ist gut. Ja, ich habe von der schon gehört, die ist super, die Frau. Ich so, die ist super, die arbeitet ja im Moment bei dir, bei mir. Ja, habe ich schon gehört. Ich sage, ja, du, und nur, sage ich dir jetzt mal unter uns, du musst sie zu nehmen wissen. Wenn da die Chemie nicht stimmt, zieh dich warm an, mein Lieber. Ne? Dann hast du aber sowas hast du zu Hause noch nicht erlebt. Aber ich kann mit ihr. Nee, Jens, behalt die Mann. Die Frau hat sich beworben bis zum Abwinken, die ist nie weitergekommen. Ne? Blieb immer unter mir, bis ich gegangen bin und Professor wurde. Das mögen Sie jetzt vielleicht gemein finden von mir, nur die war so toll, seien Sie, glauben Sie, ich bin so bescheuert und gebe eine gute weg. Und bin so groß und kriege dann irgend so einen Pflegefall aus einer anderen Abteilung, den die abschieben wollen? Nein, die behalte ich. Und diese Frau hat einen Fehler gemacht. Die hat mir total geglaubt. Die hatte Vertrauen zu mir. Das Vertrauen war wirklich berechtigt, muss man sagen. Bis auf diesen einen Punkt. Also wenn man weg will von mir, das will ich nicht. Das habe ich ihr jetzt nicht gesagt. Und sie hat sich nur über den Dienstweg bei mir beworben. Das fand ich nun wirklich bescheuert. Und deswegen war sie auch zu Recht unter mir. Habe ich mir dann gesagt. Was hätte sie machen müssen? Sie bewirbt sich bei mir, natürlich im Dienstweg, aber natürlich informell noch drumherum. Natürlich, die von Ihnen hier im Raum, die qualitätsmäßig total überzeugen, die wirklich super Mitarbeiterin sind, wo alle sagen, Mensch Mädchen, du müsstest aber weiterkommen. Alle die werden auf jeden Fall nicht gefördert von ihren direkten Chefs. Sie werden nicht gefördert von ihren direkten Chefs, außer das sind Vollidioten. Der normale Mann und übrigens die normale Führungsfrau auch, fördert sie dann nicht weg. Wer weiß, was ich kriege. Ich kenne auch keine Frau, die das freiwillig macht. Also da sollten Sie vielleicht ein bisschen darauf achten, wenn Sie weiterkommen wollen, dass Sie sich nicht nur bei verständnisvollen Vorgesetzten bewerben. Oder Sie machen das weiter und haben es vielleicht dann auch verdient, dass Sie immer da bleiben, wo Sie stehen. Also so habe ich das dann immer gesehen. Man hat ja schon ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn man sowas macht. Andererseits funktioniert das so toll. Und die arbeitet auch immer weiter, ganz fleißig, weil ich der ja bin, der sie fördert. Verstehen Sie? Also man hat eine Win-Win-Situation als Mann in dieser Geschichte. Okay, das Beispiel hat Ihnen nicht so zugesagt, habe ich jetzt von der Atmosphäre hier, spüre ich das deutlich. Aber es ist auch eine Realität. Kommen wir zu einem anderen liebevollen Thema. Gute Mitarbeiter kommen schneller in den Himmel, als ihnen lieb ist. Die werden abgeschossen. Also die Guten bleiben schon eher auf der Strecke. Wenn Sie weiterkommen wollen, vielleicht täusche ich mich auch da, das ist, hatten Sie, glaube ich, im Anschreiben gesagt, dass man ja meinen Empfehlungen weder folgen muss noch glauben muss. Aber wenn ich Sie pushen sollte, ich bin da ganz oben und ich pushe Sie jetzt hoch, würde ich Sie nur pushen, wenn ich weiß, dass Sie eine Frau sind, die auch in der Lage ist, Drecksarbeit zu erledigen. Also Drecksarbeit zu erledigen ist mit anderen Mitarbeitern schimpfen, Leuten ihren Sommerurlaub wegnehmen und dafür einen miesen Urlaub geben. Also die ganzen Folterwerkzeuge anwenden. Und so eine Frau bräuchte ich übrigens, weil ich das bisher immer machen musste. Und jetzt habe ich die Schnauze voll, wissen Sie? Das hat mir nämlich auch keinen Spaß gemacht. Und jetzt suche ich eine Frau, die beißen kann. Ne? Die fair ist, die mir Loyalität übrigens bekundet, aber die andere auch beißen kann. Und zwar, wo ich dann sage, die beiß mal bitte. Man nennt diese Frauen dann Leutnants. Den Job gibt es auch für Männer. Ich habe den auch als Mann ein Jahr lang für meinen Direktor ausgeübt. Macht nicht viel Spaß, aber ist vielleicht notwendig. Wenn Sie signalisieren, ich bin nur zuständig für das Gute, Ästhetische und Feine, wird man Sie nicht in hohe Stellungen befördern. Weil das ist da nicht nur gut, ästhetisch und fein. Also da gibt es auch, ich glaube, da gibt es auch hässliche Sachen. Ne? Die finden wir nicht toll. Deswegen kriegen wir auch einen Teil des hohen Gehaltes, was man so kassiert, Schmerzensgeld. Das ist dann zu 30% Schmerzensgeld. Das ist dann aber auch okay. Gut. Nun ist die Frage, wie viel Aggression brauchen Sie? Er ist jetzt ein Mitarbeiter der Präsidialverwaltung der Universität. Der übertreibt es natürlich. Wenn Sie aber sagen, Sie wollen bissiger werden, falls Sie es nicht schon sind, müsste das zumindest in Teilen Ihres Umfelds eine Reaktion des Unverständnisses auslösen. Sonst sind Sie noch nicht bissig genug. Also man müsste Ihnen sagen, was ist denn mit dir los? Hast du Probleme im Privaten? Hast du Probleme mit dem Alter? Wird dein Gewebe poröser? Kommen Sie in die Wechseljahre? Also Sie müssten irgendwas zu hören kriegen, was den Hauch von verletzend mitbringt. Also wenn Sie sich wandeln von einem Schäfchentypen oder jemandem, der zu nett ist, sagen wir mal, und sich auch mal gut übervorteilen lässt, während auch andere gut auf lau machen, wandeln jetzt hin zu einer bissigeren Frau im Job, müssten Resonanzen kommen, die unangenehm sind. Du bist ja gar keine richtige Frau mehr. Der ist auch ein schöner Satz, den Männer auch ganz gerne mal benutzen, weil viele Frauen trifft er. Warum? Ich meine, Sie wissen doch wohl, was Sie sind oder was Sie nicht sind. Du bist ja gar keine richtige Frau mehr. Du bist ja eine Rabenmutter. Rabenmutter ist auch gut. Also sehr beliebt bei mir und meinem ganzen Freundeskreis, weil fast alle Frauen darauf ansprechen. Ne? Wir haben zwar auch als Väter, haben wir auch Kinder, aber also du bist ein Rabenvater. Hey, toll. Starkes Argument. Beeindruckt mich nicht so sehr. Wenn Sie bissiger werden, müssten unangenehme Resonanzen kommen. Bissiger kann man sich positionieren, indem man sein Image verändert. Sein Image kann man verändern durch symbolische Interaktion. Symbolik ist, also ich weiß von einer Frau, die hatte, ein bisschen grob hatte die das gemacht, fand ich, aber egal, die hatte so einen Silberrahmen, da war früher ihr Mann drin und ihre Kinder. Kennen Sie, ne? Schreibtisch. Und den hat sie rausgenommen und hat dafür aus dem Internet sich downgeloadet, was über Splatter-Movies. Kennen Sie die? Das sind so Filme, wo sie wirklich denken, dass die Menschen bei lebendigem Leid aufgerissen werden. Das ist so ganz eklig. In der harten Jugendkultur eine Mutprobe. Wer ein Splatter-Movie schafft, ohne sich übergeben zu müssen, ist der härteste. Und so ein Plakat hat sie sich auf klein ausgedruckt in ihren Silberrahmen. Und dann gucken ja die Leute immer so gerne in den Silberrahmen. Und da war man also, und dann die wirkte immer noch so filigran und dann ging das wie ein Feuer, ein Lauffeuer durch die kollegiale Gemeinde. Die riecht nach Ärger, bei der ist was anderes. Und dann wurde gesagt, sag mal, du bist doch irgendwie anders jetzt, änderst du dich oder was ist los? Was ist mit dir los? Und dann müssen sie eigentlich nur folgenden Satz sagen, ich bin in einem Veränderungsprozess. Und ich darf dir sagen, er ist noch nicht abgeschlossen. Symbolik. Eine andere Frau, die auch so ein zu nettes Image hatte, hatte mich mal gefragt, hatte ich ihr Beispiele gegeben. Das hat sie 1:1 umgesetzt. Das war von mir gar nicht so beabsichtigt. Ich habe ihr erzählt, erzählen Sie doch einfach mal in den Kaffeepausen, dass es Sie jetzt schon ein bisschen irritiert, weil Ihr Ex-Freund sich vor wenigen Wochen das Leben genommen hat. Das würde Sie jetzt persönlich nicht so stören, denn es gibt ja Gründe, warum Sie Schluss gemacht hätten. Das wäre aber jetzt schon der dritte. Sie hätten einen Suizidversuch gehabt von Ihrem 18-Jährigen, als Sie 18 war, und einen noch, aber der war leider auch vollendet mit 29. Obwohl Sie war mit denen nicht mehr zusammen. Das hat sie erzählt. Hat sie mal da in der Kantine und die immer. Ne? Es ging wie ein Lauffeuer, natürlich durch das Unternehmen. Hör mal zu, mach keine Freundschaft mit der und behandle die vernünftig. Die riecht nach Ärger, die Frau. Also, man kann sich neu positionieren und das Ganze geht über auch immer ein bisschen Schwatzen und Humor oder Bissigkeiten. So, wir haben jetzt mal Männer befragt, wie sie, oder Führungskräfte, 80% Männer, 20% Frauen, wie man Mitarbeiter schätzt. Und das kam so heraus. Man hätte, also gab es ganz viele Antworten, will ich hier jetzt nicht Sie mit quälen, aber es gab so ein paar zentrale Sachen. Nett sollten sie sein, intelligent, belastbar. Die Männer wiesen darauf hin, bei Frauen finden sie ein bisschen sexy ganz gut. Machen Sie das bloß nicht. Ne? Eher Birgit Breuel als irgend so ein Model oder so. Also sexy, Privatleben. Sonst... Natürlich kann man das als eine weibliche Waffe einsetzen. Das ist ja gar keine Frage, wenn man bestimmte Sachen punktuell durchsetzen will. Das können Sie, damit können Sie spielen. Das können wir machen. Aber grundsätzlich kann ich Ihnen das nur also überhaupt nicht empfehlen. Das Wichtigste aber, was Sie alle sagten, und das stimmt auch, die Mitarbeiter sollten sich möglichst alles zu Herzen nehmen. Also wenn ich es schaffe, so eine Beziehung zu Ihnen aufzubauen, wenn Sie meine Mitarbeiterin wären, dass Sie sich mein Gesabbel tatsächlich zu Herzen nehmen, dann habe ich Sie im Griff. Dann lobe ich Sie und lobe ich Sie und lobe ich Sie und ich sehe, wie Sie sich freuen. Ich erkenne das an Ihrem Gesichtsausdruck. Und dann an dem Freitag, da werde ich meine kleinen Widerhaken in Ihre kleine Seele hineinwerfen. Und dann werde ich Ihnen eine Kritik unterpulen, ne, Freitag spät übrigens, damit Sie nicht noch mit den Kollegen groß rumquatschen können, unterpulen, an der Sie das ganze Wochenende zu knabbern haben. Und wenn Sie dann relativ blass montags in die Firma kommen, dann sage ich zu Ihnen, ach, war ein bisschen streng von mir, glaube ich, am Freitag. Ich habe das gar nicht so gemeint. Aber dann haben Sie schon mal 3 Tage darüber richtig intensiv nachgedacht. Und das wissen Sie doch als Machtspiel. Wenn Sie jemanden zusammenfalten wollen, wenn Sie ihn wirklich treffen wollen, wenn Sie ihm, mein früherer Chef nannte das, einen Einlauf geben. Der war mit einer Medizinerin verheiratet. Daher dieses hübsche Bild. Wenn Sie das machen wollen, dann tun Sie es am Freitagnachmittag, Spätnachmittag. Geben Sie das den Leuten dann mit auf den Weg, weil die dann das ganze Wochenende damit schwanger gehen. Das haut wirklich rein. Oder Sie sagen Ihre Beschwerde oder Ihre Klage am Dienstag um 11:45. Dann gehen die mit Ihrem Gejammer, also mit Ihrer Kritik in die Mensa, in die Kantine oder sonst wohin und werden dann darüber ablästern, was Sie schon wieder hier zum Besten gegeben haben. Das ist nicht gut, dann wird es ein Bumerang. Also wenn Sie Leute wirklich treffen wollen, macht strategisch, bei Männern funktioniert das auch besonders gut, weil die Freitagnachmittags hassen die das wie die Pest, dann tun sie den Freitagnachmittag so einen rein. Finden Sie das nicht gut, unmoralisch? Ich sehe wenig Begeisterung hier. Ich liebe das. Also das ist toll. Freitag. Morgen ist Freitag. Ein guter Tag. Okay. So, und nun ist etwas, das ist für unser Thema doch von großer Bedeutung und unterscheidet so ein bisschen die Spreu vom Weizen, wenn wir uns mit Durchsetzungsstärke beschäftigen. Natürlich, wenn Sie sich durchsetzungsstark positionieren, wird man sagen, Sie sind eine Zicke oder Sie sind irgendwie sexuell frustriert oder also egal was, man wird Ihnen schon was um die Ohren hauen. Haben Sie keine Sorge. Aber das sollten Sie abschütteln, weil ich hoffe, weil Sie Ihr Privatleben und Ihr Berufsleben radikal trennen. Die das miteinander verwoben haben, also mein Segen haben Sie nicht. Das halte ich für einen Riesenfehler. Gut, nun weiß man, dass Frauen insgesamt in der Abteilung Gutmenschen eher angesiedelt sind, was kriminologisch durchaus stimmt. Also wir haben kaum Gefängnisse für Frauen. Die kriegen meistens so einen Trakt noch irgendwie rangebaut und dass Frauen mal jemanden umbringen, so nur mal so, also weil sie schlecht drauf sind, haben sie fast überhaupt nicht. Wenn Frauen jemanden umbringen, dann hat das noch richtig... richtig einen tollen Grund. Der Partner hat sie jahrelang gequält, das Kind hat sie monatelang genervt oder. Also da gibt es dann wirklich noch Gründe. So, will ich jetzt nicht weiter vertiefen. Nur, wenn ich mal rumfrage, egal wo, wer ist mir durchsetzungsschwach? Ist es nicht eine Massenbewegung von Menschen, die sich da meldet? Ist es nicht. Sondern die meisten sagen, ich bin durchsetzungsstark und glauben auch daran, stimmt aber nicht. Die sagen nämlich, nicht nur, ich will mich durchsetzen, sondern die sagen auch immer noch den Nachsatz. Und das geht jetzt nicht. Wenn Sie durchsetzungsstark sein wollen, wenn Sie Pepperoni-mäßig von mir aus drauf sein wollen, geht nur diese erste Hälfte. Oh, hier sind Bilder hinter. Nur die erste Hälfte. Durchsetzen ja, aber niemanden verletzen. Hallo? Wenn ich mich durchsetze, glauben Sie mir, ich will keinen verletzen. Und auch keine Frau will ich nicht. Aber ich tue das. Ich sage dann auch manchmal, Mensch, geh mir aus dem Weg. Du, da gehe ich jetzt lang und ich will die Sache da durchziehen. Oder komm mit in mein Boot. Sie macht beides nicht, versuche ich sie platt zu machen. Also ich will das nicht. Aber wenn Sie da so stehen, ich meine, wohin mit Ihnen? Keine Ahnung. Ich will mich durchsetzen, aber niemanden verletzen. Nein, ich will niemanden verletzen, aber es passiert als Nebenprodukt schon. Passiert es. Ich will mein Ziel erreichen, aber niemanden überrollen. Wenn ich die Forschungsgelder kriege, kriegt die ein anderer Kollege nicht. Der ist vielleicht noch besser als ich. Ich weiß sogar, dass der besser ist als ich. Ich bin aber pfiffiger. Und ich habe die jetzt. Und ich gebe die auch nicht mehr her. So, Ich will mein Ziel erreichen, aber niemandem überrollen. Ja, ich will mein Ziel erreichen. Nein, ich will niemanden überrollen. Aber wenn ich sie dabei überrolle, passiert es. Shit happens. Haben Sie diese Einstellung? Selbstsicher auftreten, aber niemanden ängstigen? Hallo, das ist der Hauptgrund für selbstsicheres Auftreten. Um sie zu ängstigen. Also warum habe ich heute einen, ich darf doch in aller Bescheidenheit sagen, teuren Anzug an, mit noch teureren Schuhen dazu, die Sie jetzt in den hinteren Reihen nicht sehen können, um sie zu ängstigen. Ich weiß nicht, ob mir das gelingt. Gelingt mir nicht, sagen Sie mir da hinten, das ist schade. Ich hätte aber auch heute kommen mit meiner Lieblingskorthose und dann habe ich so einen weiß-blau geringelten Pullover, so einen Teletubby-Pulli, sagen meine Kinder. Damit wäre ich aber nicht cool rübergekommen. Also nicht bissig. Nadelstreifen symbolisiert ja zumindest, mach ja hier nicht rüberkommen, ist ja auch egal. Dynamik irgendwie, ne? So diese Nummer. Ja, das Rosa ist jetzt meine Anbiederung heute Abend, verstehen Sie? Ja. So, also selbstsicher auftreten. Denken Sie an diesen Piaget-Ring. Denken Sie an solche Geschichten. Gut. Kritisch sein, aber niemanden schlecht machen. Hallo, das ist der Hauptgrund für Kritik. Sie schlecht zu machen. Die einzige Kritik, die akzeptabel ist. Die einzige... Wie bitte? Nö, da, ich habe noch 4 Minuten. Ich sehe das hier. Aber der einzige Grund, der akzeptabel ist, wenn Sie kritisiert werden, ist unter 4 Augen, in gedämpfter Stimmung und in gedämpfter Stimme vor allem. Wenn Sie so kritisiert werden, das ist okay. Alle anderen, die Sie anders kritisieren, gehören in Ihren Timer, in Ihre Abschussliste. Also wenn einer mich im Meeting kritisiert, vor 40 anderen Professoren, dann sage ich, oh, vielen Dank für diesen Hinweis, da denke ich drüber nach. Denk mir innerlich, dieses Arschloch, nehme meinen Timer raus und schreibe das dann noch rein. Der Typ ist dann immer ganz begeistert, dass ich mir das aufschreibe. Ich schreibe mir aber rein, Professor S. Das heißt, wenn der mich innerhalb der nächsten 12 Monate um irgendwas bittet, das Einzige, was der von mir kriegt, ist eine virusversetzte Mail. Sonst gar nichts, verstehen Sie? Also das geht, und da bin ich, und ich schreibe mir das auf, weil ich ein Kurzzeitgedächtnis habe. Ich vergesse das nach 4 Wochen und ich will das nicht vergessen. Stellen Sie mal vor, der kritisiert mich vor versammelter Mannschaft. Darf ich mal primitiv werden? Pisst mich an. Ja? Und ich mache dem in 4 Wochen, tue ich dem noch einen Gefallen. Wissen Sie, was der sich dann sagt? Gott, der Weiter, das ist ja masochistisch, der bettelt um Schläge, dann kriegt er noch welche. Das geht gar nicht. Also, wenn Sie öffentlich kritisiert werden, merken sich die Kandidaten, tun Sie die auf Ihre Minusliste, in Ihren Timer und sagen Sie sich, man trifft sich immer zweimal im Leben. Es muss nicht in diesem Winter sein. Ich bin da ausgesprochen nachtragend. Da, dass meine Kollegen wissen, sind sie in der Regel nett zu mir. Also dieser hässliche Charakterzug fördert Höflichkeit in ihrem Umfeld. Nachvollziehbar? Gut, das möchte ich jetzt nur punktuell machen. Und zwar, wir haben Führungskräfte gefragt, welche Schattenseiten sie bräuchten. Was ich toll fand, war, die sagten alle, sie würden Frauenförderung machen. Die Männer, habe ich gesagt, Jungs, jetzt mal unter uns, das ist doch nicht euer Ernst. Ja, Frauenförderung bis zu 2 Stufen unter mich. Ja. Und dann habe ich gesagt, was macht ihr denn mit den gefährlich Erfolgreichen, mit den Frauen, die nach Ärger riechen, die nicht damit zufrieden sind? Mit denen machen wir die Frauenaggressivitätsfalle. Und die möchte ich Ihnen hier zum Abschluss dann doch noch vermitteln. Alles, was bei Männern positiv definiert wird, wird bei Frauen negativ rübergezogen. Und das können wir Kerle machen, solange wir die Definitionsgewalt haben. Solange wir mehr sind als Sie in einem Meeting, können wir so über Sie urteilen. Können wir so über Sie urteilen. Da wird aus ambitiös, krankhafter Ehrgeiz, die Alte ist ja hysterisch, die ist ja völlig verkrampft, wahrscheinlich privat unausgelastet, tippe ich mal, über emotional und so weiter. Das heißt aber umgekehrt, wenn Sie solche Hinterfotzigkeiten zu hören bekommen, fängt man an, Sie ernst zu nehmen. Das ist eigentlich der Startschuss und nicht das Signal, jetzt haue ich hier ab, weil jetzt wird's ungemütlich. Diese Art von Beschießerei geschieht nur eine relativ kurze Zeit. Wenn man merkt, man kriegt sie dann nicht kaputt, man kriegt sie damit nicht tot, passiert das, was man Identifikation mit der Aggressorin nennt. Wenn ich sie nicht töten kann, mache ich sie zu meiner Freundin, sagte Machiavelli, zu meiner Jobfreundin. Und genau das passiert dann. Also lassen Sie sich von solchen Zuschreibungen bitte nicht ins Boxhorn jagen, sondern stecken Sie die weg und sagen, das ist aber interessant, Darüber möchte ich auch auf der nächsten Weihnachtsfeier mal mit Ihrer Frau sprechen. Ja, und zum Abschluss vielleicht. Nicht alle wollen Kompromisse, meine Damen. Chauvinistisch, ich will das gerne zugeben hier, aber kursiert im Internet unter The Art of War. Also der Geschlechterkampf ist schon eröffnet. Ich finde, das hat auch was Schönes. In diesem Sinne, schönen Abend.